Lieber Besucher, herzlich willkommen im ehemaligen Kloster San Rocco.
Dieser Führer wurde von der Verein Jonathan Livingston OD5 mit Unterstützung der Gemeinde Carini erstellt, dank der Mittel des Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans des Kulturministeriums, die in Mission 1 Digitalisierung, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, Kultur und Tourismus und Komponente 3 Tourismus und Kultur 4.0 enthalten sind.
Willkommen! Der Boden vor Ihnen ist über 1600 Jahre alt und er ist auf einem romanhaften Weg hierher gelangt. Über Zufallsfunde, Rettungen, Adelspaläste, vergessene Kisten und Heimkehr. Wir schreiben das ausgehende Jahr 1873 in der Contrada San Nicola, etwa einen Kilometer vom Ort Carini entfernt. Auf dem Gut der Signora Ferranti heben Gärtner Pflanzlöcher für Zitrusbäume aus, als wenige Handbreit unter der Erde, drei Palmen, wird der erste Bericht vermerken, die Spitzhacke auf etwas Hartes und Buntes stößt. Die Besitzerin schätzt an die 30 Quadratmeter vielfarbiger Steinchen. Und das ist erst der Anfang, denn der Boden wird sich als fast fünfmal so groß erweisen. Die Nachricht erreicht Giuseppe de Spuces, Fürst von Galati. Dichter, Gräzist, Präsident der Akademie der Wissenschaften, Literatur und Künste von Palermo. Der Fürst kauft den Boden, um zu verhindern, es sind seine eigenen Worte, dass er von der Spitzhacke der Gärtner zerstört werde. Er lässt ihn abnehmen, lässt von Signor Carlo Lovecchio Zeichnungen anfertigen und stellt ihn bereits im Sommer 1874 der wissenschaftlichen Welt vor. Dann baut er ihn im Festsaal seines Palazzo in Palermo wieder ein. Seither trägt dieses Mosaik seinen Namen, das Mosaik de Spuces oder Galati. Doch bevor wir uns seinen Steinen nähern, halten wir einen Augenblick inne. Warum lag ein so prachtvoller Boden ausgerechnet hier, mitten auf dem Land? Um das zu verstehen, müssen wir den Blick weiten, im Raum und in der Zeit. Die Ebene von Carini trägt einen antiken Namen, Hikara. Genauer gesagt, zwei Orte trugen denselben Namen. Das erste Hikara, das archaische, war eine einheimische Siedlung hoch auf dem Monte Doro bei Monte Lepre im Rütten der Ebene. Thukydides erwähnt sie, denn im Jahr 415 vor Christus, während des großen athenischen Feldzugs nach Sizilien, erstürmte die Flotte Athens den Ort und verkaufte seine Bewohner in die Sklaverei. Mit jenem furchtbaren Tag verknüpft die antike Überlieferung einen Namen, der zur Legende werden sollte. Unter den Gefangenen, so berichten Plutarch und Pausanias, war ein kleines Mädchen. Es hieß Lais. Auf den Märkten verkauft und nach Korinth gelangt, sollte sie zur berühmtesten, schönsten und umworbensten Hetäre der griechischen Welt heranwachsen, umschwärmt von Philosophen und Fürsten, besungen über Jahrhunderte. Ob wahr oder von der Legende ausgeschmückt, die Geschichte der Lais von Hikara sagt uns eines mit Gewissheit. Der Name dieser Ebene hallte durch das ganze Mittelmeer. Jahrhunderte später war dieser Name ins Tal hinabgestiegen, hierher in die Contrada San Nicola, an die wichtigste Straße Nordsiziliens. Diese Straße war die Via Valeria, die Konsularstraße, die von Messina nach Lilibaion, dem heutigen Marsala, an der tyrrhenischen Küste entlang führte, auf einer Trasse, der heute größtenteils die Staatsstraße 113 folgt. Das Itinerarium Antonini, das offizielle Straßenverzeichnis des Reiches, verzeichnet genau hier eine Statio, eine Raststation des Cursus Publicus. Hikara, 16 Meilen von Palermo. Um die Station wuchs ein gegliedertes Dorf, ein Vicus, das auch vom Meer her versorgt wurde. Am Balio di Carini an der Küste hat die Forschung seinen Landeplatz erkannt. Und das vierte Jahrhundert, das Jahrhundert unseres Mosaiks, war für dieses Land ein goldenes Zeitalter.
Nach der Gründung Konstantinopels im Jahr 330 übernahm Ägypten die Getreideversorgung der neuen Hauptstadt und Sizilien wurde, zusammen mit Afrika, erneut zur Kornkammer Roms. Das Land füllte sich mit herrschaftlichen Villen, zugleich Residenzen und Verwaltungszentren der Latifundien. Aus ihren Speichern zog das Getreide hinab zur Valeria und zu den Häfen von Panormus und Thermae. Es ist die Welt von Piazza Armerina und, in kleinerem Maßstab, die Welt dieses Saales. Es gibt schließlich ein letztes Kapitel, das San Nicola zu einem besonderen Ort macht. Zwischen dem 4. und dem 7. Jahrhundert grub die christliche Gemeinde dieses Dorfes, ein wenig weiter nördlich, die Katakomben von Villa Grazia di Carini, die ausgedehnteste unterirdische Friedhofsanlage Westsiziliens. Und am Ende des 6. Jahrhunderts enthüllen die Briefe Papst Gregors des Großen, dass Carini Sitz eines Bischofs war. Eine überaus seltene Landdiözese, eine von nur zweien, die auf der Insel bekannt sind. Das Leben erlosch hier nicht mit Rom, es ging weiter unter den Byzantinern und unter den Arabern. Die Geographen Al-Mukaddasi und Al-Idrisi sprechen von einem fruchtbaren, wasserreichen Land, bis zu den Normannen, als die Siedlung hinauf um die neue Burg zog, dorthin, wo Carini noch heute liegt. Behalten Sie diese Landschaft im Gedächtnis. Eine Konsularstraße, das Getreide, eine christliche Gemeinde, 1000 Jahre Kontinuität. Nun können wir zu gehen beginnen. Begeben Sie sich an den Anfang des Rundgangs.
Bleiben Sie am Anfang des Rundgangs stehen. Die 1997 wieder aufgenommenen Grabungen haben geklärt, dass dieser Boden den prächtigsten Raum des Dorfes bedeckte. Einen großen Apsidensaal, fast 13 mal 11 Meter, wie der Fürst selbst maß, aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts nach Christus. Ich begleite Sie an seinem gesamten Umfang entlang. Gehen Sie langsam, denn jeder Meter ist ein Archiv von Zeichen. Betrachten Sie das Band zu Ihren Füßen. Eine Reihe von Achtecken, die sich verschlingen und berühren und dabei langgezogene Sechsecke um kleine Quadrate zeichnen. Die Zeichnung des 19. Jahrhunderts dokumentiert zwei vollständige Reihen davon. Was Sie sehen, ist der Teil, der auf uns gekommen ist. Denn, wie wir am Ende entdecken werden, dieser Boden ist viel gereist und bei den Umzügen ist unterwegs etwas verloren gegangen. Das Motiv ist in den internationalen Repertorien des antiken Mosaiks verzeichnet. Beachten Sie die kleinen Quadrate in der Mitte der Achtecke. Mit fast musikalischer Regelmäßigkeit wechseln sich stilisierte vierblättrige Blüten und Salomonsknoten ab. Jenes Flechtwerk ohne Anfang und Ende, das in der antiken Welt ein Zeichen des Schutzes und der Ewigkeit war, geliebt von den Böden der Villen, wie später von den Kirchen. Dieses Band war nicht die Mitte des Saales. Es war ein Seitenflügel, ein Durchgangsraum. Fürst des Spuches, der es 1878 vor der Akademie von Palermo beschrieb, urteilte, es sei von großartiger, aber etwas nachlässiger Machart, eine flüchtigere Hand, verglichen mit der Virtuosität, der Sie gleich begegnen werden. Merken Sie sich dieses Detail. Es sagt uns, dass der Boden nicht auf einmal entstand, sondern in Phasen wuchs, so wie Häuser wachsen, die lange bewohnt werden. Gehen Sie nun langsam weiter und richten Sie den Blick auf das große Mittelfeld, das sich neben Ihnen öffnet.
Hier ist es, das Herz des Saales. Ein Feld von 6,60 Metern Seitenlänge. Bevor wir in die Einzelheiten gehen, lassen Sie Ihr Auge das Ganze umfassen. Zuerst der Rahmen. Ein gewelltes Band, das auf dunklem Grund ringsum läuft, wie eine versteinerte Brandung. Und darin das Feld. Drei Reihen achtzackiger Sterne, neun im Ganzen, jeder gebildet aus zwei übereinandergelegten und gedrehten Quadraten, gezeichnet von Flechtbändern, die sich ineinander verknoten und eine überraschende Dreidimensionalität hervortreten lassen. Zwischen den Zacken schräge Rauten. Es ist eine Komposition afrikanischen Ursprungs. Sie entsteht in den Werkstätten Nordafrikas, überquert das Mittelmeer und erlebt ihre größte Blüte zwischen dem 3. und 4. Jahrhundert.
Das Schema dieses Saales findet seine nächsten Verwandten in Piazza Armerina, in der Villa del Casale, wo es sogar in einem Wirtschaftsraum wiederkehrt, ein Zeichen dafür, dass dieselben Mustervorlagen im Umlauf waren, und außerhalb Siziliens bis zum Haus der Kaskade in Utica an der tunesischen Küste. Wir befinden uns in ein und derselben künstlerischen Kuine, aller Wahrscheinlichkeit nach Wanderwerkstätten afrikanischer Schulung. Jeder Stern umschließt ein Achteck und jedes Achteck eine Überraschung. Genau in der Mitte des Teppichs eine Blüte mit 8 schlanken Blütenblättern, ausgeführt, beachten Sie es, in Tesserae aus Glaspaste, einem kostbaren Material, farbigem Glas, das sich im Licht der Öllampen entzündet haben muss. In den 4 Ecken Blütenrosetten in Lorbeergirlanden, mit Bändern geknüpft. In den übrigen 8 Ecken umschließen gewellte Bänder und Lotusblüten die Umrisse von Zierkreuzen, darunter das Hakenkreuz, das Gamadion, ein uraltes dynamisches Sonnenzeichen, das das antike geometrische Repertoire mit derselben Unschuld verwendete wie Wellen und Flechtbänder. Eines bemerkte des Butches, und die Forschung hat es bestätigt, die Tesserae sind aus den Steinen der hiesigen Felder und Bäche geschnitten, verbunden mit vielfarbigen Glaspasten. Dieses überaus feine Mosaik ist, buchstäblich, aus Carini gemacht. Gehen Sie weiter und betrachten Sie nun die 4 Bildfelder, die die Geometrie unterbrechen. In den 4 Quadraten zwischen den Sternen hat der Mosaizist 4 Fenster zur Natur geöffnet. In jedem ein Paar einander zugewandter Vögel, zu beiden Seiten einer Vase auf hohem Fuß zwischen Blattranken. Des Spruches zählte sie mit dem Vergnügen eines Dichters auf. Purpurne Enten, himmelblaue Tauben, Papageien und Wiederhopfe. Betrachten Sie sie einen nach dem anderen, wo der Erhaltungszustand es erlaubt. Die Tauben neben einer blühenden Pflanze, die Wiederhopfe mit den Weizenähren, die Papageien zwischen den Weinranken, die Enten bei einer Pflanze mit Blüten und Früchten. Blüten, Ähren, Weinlese, Früchte. Seit 1977 lesen die Forscher darin eine mögliche Allegorie der 4 Jahreszeiten, den Kreislauf des bäuerlichen Jahres, der draußen vor diesem Saal unverändert seinen Gang nahm. Und beachten Sie ein Detail antiker Regie. Diese 4 Bildfelder sind paarweise ausgerichtet, gedacht für den, der den Raum betrat, und für den, der ihn verließ, während die geometrischen Sterne aus jeder Richtung lesbar sind. Und hier gibt uns das Mosaik sein faszinierendstes Rätsel auf. Vögel und Vasen, Tauben und Ranken. Es ist ein Repertoire, das uns in den christlichen Basiliken wieder begegnen wird. Deshalb sprach man ein Jahrhundert lang vom Basilika-Mosaik von Carini. Doch dieselben Bilder schmücken in denselben Jahrzehnten die Repräsentationssäle der großen Villen. Sie sind die gemeinsame Sprache einer Übergangszeit, des 4. Jahrhunderts, als die Symbole aus den Wohnsitzen der Mächtigen in die Bauten des neuen Glaubens wanderten, ohne ihr Muster zu ändern, nur ihre Bedeutung. Villa oder Kirche? Behalten Sie die Frage in der Tasche, wir kommen am Ende darauf zurück. Ein letztes Detail, bevor wir weitergehen. In den Handbreiten Erde, die den Boden bedeckten, fanden die ersten Ausgräber viele zerschärbte Tongefäße. Ganz ähnlich, schrieb des Spruches, denen, die man auf ihn selbst gemalt sieht. Das wirkliche Leben und sein Bild gemeinsam begraben. Sie stehen nun auf der Seite, zu der der ganze Saal ausgerichtet war. Hier gipfelte die Komposition. Ihnen hilft die Reproduktion der großen Tafel aus dem 19. Jahrhundert, die Carlo Lo Vecchio im Augenblick der Entdeckung zeichnete. Sie ist das Dokument, das uns den Boden zeigt, wie er war. Vollständig. Ein Band trennte den Saal von der Apsis. Und es ist die eleganteste Passage des ganzen Ensembles. 2 einander zugewandte Pfauen im Profil, zu beiden Seiten eines erlesenen goldenen Kantaros, einer Brunnenvase, aus der Akanthusranken und blühende Zweige auf hellem Grund überquellen. Betrachten Sie, sofern das Band lesbar ist, Kopf und Hals der Vögel. Der Mosaizist hat sie mit blauen Glaspasten wiedergegeben, durchsetzt mit abgestuften Tesserae, deren Glanz mit dem Licht wechselt. Der Pfau war in der Antike ein Sinnbild der Unsterblichkeit und der Wiedergeburt. Man beobachtete, dass er im Herbst seine Federn verliert und dass sie im Frühjahr schöner nachwachsen. Zu beiden Seiten jenes Kelchs, den die Heiden als dionysisches Gefäß des Überflusses lasen und die Christen als Quelle des Lebens, hielten die Pfauen symbolisch Wache vor dem verborgensten Ort des Gebäudes. Jenseits der Schwelle öffnete sich die Apsis, geschmückt mit aneinandergereihten Schuppen, gezeichnet von verschlungenen, vielfarbigen Schnüren, jede Schuppe bewohnt von einer kleinen Blüte am Stiel. Wie ein endloser Fächer oder das entfaltete Gefieder eben jener Pfauen. Es ist ein Motiv, das im 4. Jahrhundert durch das ganze Mittelmeer läuft und das wir, fast identisch, in den Apsidensälen der Herrschaftsappartements der Villa del Casale wiederfinden. Doch die Apsis, fast zur Ruine geworden schon im Augenblick der Entdeckung, wurde nicht nach Palermo gebracht. Sie blieb in der Erde von San Nicola. Von ihr überlebt ein Bruchstück von wenigen Dutzend Zentimetern, jahrzehntelang in den Depots des Salinas Museums in Palermo verwahrt und heute endlich mit dem Rest des Bodens wiedervereint. Ein Fragment mit seinem Netz roter, grüner und gelber Schuppen. Betrachten Sie es mit der Dankbarkeit, die man Reliquien schuldet, die das Gedächtnis des Ganzen bewahren. Wenden Sie nun der Apsis den Rücken zu und gehen Sie die letzte Seite entlang.
Das Feld, an dem Sie entlang gehen, ist vielleicht das gedanklich merkwürdigste. Ein Gitter sich kreuzender Bänder mit Quadraten und Rechtecken an den Knotenpunkten und ausgeschnittenen Kreuzen in den Feldern. Es ist keine abstrakte Erfindung. Es ist die Übersetzung einer Kassettendecke in einen Fußboden. Jener Stuckkassetten, die die römischen Repräsentationssäle überspannten. Der Mosaizist hat die Architektur umgestülpt. Er hat den Himmel des Raumes unter die Füße derer gebreitet, die ihn durchquerten. Dasselbe Schema schmückt Raum 37 der Villa del Casale. Auch hier dokumentiert die Zeichnung des 19. Jahrhunderts mehr, als wir sehen. Drei Reihen von Feldern, wo heute zwei übrig sind. Eine weitere Spur der Beschneidungen beim Wiederaufbau in Palermo. Und auch hier sah de Spuces eine andere Hand. Von feinerer Zeichnung und noch nachlässigerer Ausführung, notierte er und vermutete, dass das große Quadrat erweitert wurde in späteren Jahrhunderten. Dieser Boden wurde über Generationen benutzt, ausgebessert, erweitert. Seine Unregelmäßigkeiten sind seine Biografie.
Bevor ich Sie verabschiede, müssen Sie das letzte Kapitel kennen. Die Reise, die diese Steine zurückgelegt haben, um hierher zurückzukehren. Denn dieser Boden, der 16 Jahrhunderte unter der Erde überdauert hatte, wäre im 20. Jahrhundert beinahe verloren gegangen. Über 100 Jahre lang blieb das Mosaik im Festsaal des Palazzo Galati in der Via Ruggero VII in Palermo, bewundert von Reisenden und Gelehrten. Dann, 1975, bot ein Erbe des Fürsten den Palast zum Verkauf an. Und der Flügel, in dem das Mosaik lag, wurde von einem berühmten Mann erworben. Renato Guttuso, dem großen Maler aus Bagheria, damals auf dem Höhepunkt seines internationalen Ruhms. Doch das Mosaik ging nicht in den Verkauf ein. Auf ausdrücklichen Wunsch der Ehefrau des Künstlers wurde es vom Kaufgeschäft ausgenommen, abgebaut und in Kisten in einem Lagerraum desselben Gebäudes verschlossen. Der Volksmund erzählt, Donna Mimise habe die Pfauen für Unglücksbringer gehalten. Doch dies, das sei klar gesagt, ist Zeitungslegende, nicht Geschichte. Tatsache ist, oben empfingen die Guttusos Künstler und Dichter und die Pfauen setzten, unsichtbar, ihre Wache im Dunkeln fort. Es folgten schwierige Jahre. Die Unterschutzstellung durch die Denkmalbehörde, dann 1981 ein unbedachter Verkauf an eine Thermengesellschaft, die es in einer Hotelanlage in Chaka verlegen wollte. Ein Meisterwerk des 4. Jahrhunderts, herabgewürdigt zum Boden einer Empfangshalle. Es war die öffentliche Hand, die es rettete.
1989 stoppte die Denkmalbehörde den Abtransport und 1999, nach einem langen Verfahren, auch dank des Einsatzes des Vereins Archäoclub von Carini und seiner Vertreter, ging das Mosaik in das Staatseigentum der Region Sizilien über. 2004 die große Restaurierung. Und 2007 war das Mosaik wieder öffentlich zu sehen, ausgestellt in Palermo im Oratorium San Filippo Neri, dem Kleinod an der Kirche Sant'Ignazio all'Olivella, wenige hundert Meter von dem Palast entfernt, in dem es 30 Jahre geschlafen hatte. Doch Carini hatte nicht vergessen. Die Gemeinde erwirkte, im Einvernehmen mit der Denkmalbehörde, 2015 die Übergabe der Kisten. 71 Mosaikteile in 36 Kisten, dazu 13 Bruchstücke, und entwarf für ihren Schatz ein endgültiges Zuhause. Den Pavillon aus Stahl und Glas im Kreuzgang des ehemaligen Klosters San Rocco aus dem 17. Jahrhundert, wo die Mosaikpartien Stück für Stück wieder zusammengesetzt wurden. Und die Geschichte geht noch weiter. Anfang 2026 wurde auch das Bruchstück der Apsis, das jahrzehntelang in den Depots des Salinas Museums gelegen hatte, mit dem Rest des Bodens wieder vereint. Nach anderthalb Jahrhunderten des Exils ist das Mosaik von Hikara Stein um Stein in seine Heimat zurückgekehrt.
Offen bleibt, und ich lasse sie Ihnen als Geschenk, die Frage, die ich Ihnen in die Tasche gesteckt habe.
Die Spuches und die großen Gelehrten des 19. Jahrhunderts, unter ihnen Monsignore Vincenzo di Giovanni, der der Entdeckung persönlich beiwohnte, sahen in diesem Saal eine kleine christliche Basilika. Ein Jahrhundert später, 1977, schlug die Archäologin Rosalia Camerata Scovazzo vor, darin den absidialen Repräsentationsraum eines Wohnsitzes des 4. Jahrhunderts zu erkennen, nach dem Vorbild von Piazza Armerina, und es muss gesagt werden, keine Grabung hat hier jemals Altäre, Säulen oder gemauerte Raumteilungen gefunden. Die späteren Studien haben die Akte in beide Richtungen wieder geöffnet, ohne sie zu schließen. Und wer heute in San Nicola gräbt, enthält sich klugerweise des Urteils und wartet auf neue Befunde. Im Zweifel bleibt dieser Boden, was er immer war, die prachtvollste Seite des antiken Carini. Sie haben sie ganz durchschritten. Gönnen Sie sich nun, bevor Sie gehen, einen letzten Blick auf das Ganze. 9 Sterne. 4 Jahreszeiten, 2 Pfauen. 1600 Jahre und eine lange Reise, die gut ausging. Danke für Ihren Besuch.
Lieber Besucher, wir danken Ihnen für Ihren Besuch und laden Sie ein, Ihre Reise zur Entdeckung der historischen Stätten der Stadt Carini fortzusetzen.